NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Die Frage ist nicht, ob und wie Jesus jetzt da biologisch aus dem Grab gekommen ist. Das ist eine Geschichte erstmal. Und ich glaube die in dem Sinne nicht, dass ich die für wahr halte, sondern dass ich sage, da steckt eine Erfahrung drin. Und die kann ich ja machen, diese Erfahrung. Wenn ich jetzt rausschaue, sehe ich überall, wie aus der Erde, aus etwas scheinbar Totem und Dunklem, neues Leben erwächst.
Das sagt der Journalist, Theologe und Gründer der franziskanischen Lebensschule Jan Frerichs. Die Natur schüttelt gerade die letzten Winterreste ab und obgleich es noch kalt ist, merken wir doch alle, der Frühling kommt. In diese Zeit des Erwachens der Natur fällt in diesem Jahr das Osterfest. Heute am Ostersonntag feiern Christinnen und Christen in aller Welt die Auferstehung Jesu, feiern die österliche Botschaft der Liebe und des Lebens. Und auf dem Petersplatz in Rom spricht Papst Leo XIV. Den ersten Ostersegen seiner Amtszeit. Um Ostern, um die Natur, um die Übergänge im Leben soll es heute gehen. Und zu dieser Ausgabe von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft, begrüßt Sie Martina Kothe. Sie hören heute ein Gespräch, das ich vor wenigen Tagen mit Jan Frerichs geführt habe. Mit Übergängen und Umbrüchen kennt Jan Frerichs sich aus. Er war Franziskanermönch, unternahm eine Reise zu Fuß, fand seinen Glauben neu in der Natur, trat aus dem Orden aus, studierte Theologie und gründete eine Familie und schließlich die franziskanische Lebensschule in Bingen am Rhein. Barfuß und wild heißt diese Schule. Und ich habe ihn zunächst gefragt, ob die Leute, die zu ihm kommen, vor diesem Titel, also barfuß und wild, zurückschrecken.
Ja, unbedingt. Manche stolpern schon über barfuß. Manchmal gibt es auch ein Missverständnis. So nach dem Motto, lerne ich bei euch barfuß laufen? Und dann sage ich, ja, im übertragenen Sinne schon. Nicht, dass wir jetzt alle keine Schuhe anhätten, würde ich auch nicht empfehlen. Aber barfuß im Sinne von, ja, die Schutzhäute ablegen. Das, was wir uns so umlegen, um uns eben zu schützen vor dem, was uns gefährlich werden könnte. Und da sind wir ja schon in der Wildnis, weil in der Wildnis fühlen wir uns eben meistens nicht sicher, weil die Wildnis nicht so leicht kontrollierbar ist. Da passieren halt Dinge aus sich selbst heraus und das kann bedrohlich wirken. Und insofern ist barfuß und wild auch ein bisschen ein Motto, auch eine Einladung eigentlich, über Grenzen zu gehen. Und eine Lebensschule braucht es vielleicht deshalb, weil wir im besten Fall irgendwann lernen, wie wir mit solchen Grenzen umgehen. Denn manchmal werden wir ja auch über diese Grenzen geschubst, wenn das Leben uns ja in die Wildnis zieht mit irgendeiner Diagnose oder einem Schicksalsschlag. Dinge, die passieren, die uns an die Grenze bringen und über die Grenze bringen. Und meistens ist das dann verbunden mit einem Übergang, in dem wir vielleicht sowieso stehen und das ist nur noch der kleine Schubser, der uns dahin bringt, uns zu überlegen, ja, wie gehe ich denn jetzt weiter? Wer bin ich denn jetzt, wenn das so ist und nicht mehr so, wie es war? Also Begleitung an Lebensübergängen, das ist, glaube ich, das, was wir da tun. Und dieses Wissen, ja, hüten, weitergeben, was brauche ich eigentlich an diesen Übergängen?
Und ich glaube, mit der Überschrift Übergang sind wir schon mitten im Thema des Ostersonntags, vielleicht auch der ganzen Karwoche, der ganzen Osterfeierlichkeiten, inklusive des Karfreitags, des Karsamstags und eben des Ostersonntags. Bevor wir konkret auf diesen christlichen Feiertag zu sprechen kommen, würde ich gern nochmal einen Schritt zurückgehen. Sie schreiben in Ihrem Buch Wilde Kirche auch darüber, dass sehr viele christliche Feiertage zu Jahreszeiten stattfinden, die immer schon für die Menschen Bedeutung hatten, weil sie zum Beispiel wie auch Ostern so einen Übergang markieren. Wir gucken raus, alles blüht, die Knospen der Blätter an den Bäumen sind sichtbar, obwohl es gerade noch ein bisschen kalt ist. Dieser Übergang von Winter ins Frühjahr, von nicht lebendig zum Leben hin, der wird ja an Ostern auch gefeiert. Würden Sie sagen, dass die christliche Tradition diese alten Traditionen überdeckt hat oder ist das eigentlich nie so ganz gelungen?
ich weiß gar nicht, ob das wirklich der Plan war. Ich habe eher den Eindruck, dass immer sozusagen wie der rote Faden oder der Strom, der eigentlich natürliche Strom jeder Spiritualität ist das, was wir eigentlich erleben. So. Das Christentum hat das neu benannt, hat dem neue Namen gegeben. Wenn wir jetzt zum Beispiel, schauen wir mal auf Ostern und nehmen die Tradition der Palmzweige. Wenn man da in manchen Gegenden ist, dann wird da ein Kranz draus gebunden und in so ein Kreuz gesteckt. Das hat ja jetzt mit der Palme, die da jemand verwendet hat, als Jesus auf dem Esel in Jerusalem eingezogen ist, das ist das biblische Motiv, nichts mehr zu tun. Aber das ist eben eine Anknüpfung an eine viel, viel ältere Tradition. Da hat sich was verbunden. Die Gründonnerstagssuppe aus den Kräutern, die wurde wahrscheinlich schon gekocht, bevor das Christentum überhaupt in Planung war. Oder wenn wir an andere Stellen im Jahr schauen, Maria Himmelfahrt, die Kräuterweihe. Auch die Kräuter wurden schon gesammelt, bevor es das Christentum gab. Und dann kam das Christentum als ja, Kultur, die sich da, wenn man so will, draufgesetzt hat. Und dann wurden diese alten roten Fäden neu benannt. Aus der Göttin wurde dann die Maria, die Mutter Gottes. Und Weihnachten genauso, in der Wintersonnenwende. Das ist ja ein super wichtiger Zeitpunkt im Jahr. Das ist ein großer, großer Übergang. Und dass wir da Weihnachten feiern, ist auch kein Zufall. Das ist keine christliche Idee, die irgendwie vom Himmel gefallen ist, sondern da werden die alten Traditionen praktisch in einen neuen Rahmen gesetzt. So, insofern ist das ein kultureller Prozess, ein Inkulturationsprozess. Und dass das dann auch Schattenaspekte hervorgebracht hat und auch ja dahin geführt hat, dass das Christentum als Kultur, als große Tradition, als die ja auch herrschende Kultur Dinge hat beseitigen wollen. Das ist völlig klar. Das wissen wir ja auch aus Zeugnissen, wenn man da liest, wie ja dann auch Dinge eingedämmt werden sollen. Zum Beispiel feiert jetzt nicht so heftig und besauft euch nicht, weil halt in diesen Festen es auch feuchtfröhlich zuging. So, da hat die Kultur immer auch irgendwie eine Grenze setzen wollen und manchmal hat sie es übertrieben und Dinge auch ausmerzen wollen. Und das ist was, was man, glaube ich, gut unterscheiden darf. So sehe ich das jedenfalls.
Jan Friedrich, Sie leben und arbeiten in Bingen am Rhein, wo auch die heilige Hildegard von Bingen wirkte, die sich, wie Franz von Assisi auch, als Mystiker, als Mystikerin von Visionen leiten ließ. Und Sie sind auch auf Visionssuche gegangen, ganz persönlich in Ihrem eigenen Leben. Und heute begleiten Sie andere auf dieser Suche. Was genau machen Sie da und was passiert mit den Menschen?
Ja, ich glaube, um das zu erklären, muss man kurz schauen, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir Vision sagen. Ich glaube, wir haben ein eher negatives Bild so landläufig. Helmut Schmidt sagt, wer Visionen hat, gehört ins Krankenhaus. Also mit Vision ist nicht so sehr gemeint, dass man irgendwie Dinge fantasiert, sondern mit Vision ist eigentlich gemeint, dass man ja auf eine neue Weise blickt, dass man tiefer blickt, dass man durchschaut, dass man Zusammenhänge erkennt. Insofern ist das, was wir mit Vision meinen, eigentlich eine Art Erkenntnis für mich und mein Leben, mich selbst besser erkennen zu können, meinen Platz in dieser Welt bestimmen zu können. Und wenn Sie Hildegard von Bingen ansprechen, diese Visionen sind ja auch keine Fantasie, sondern das ist eine kosmische Theologie, die da entstanden ist. Hildegard hat einfach versucht, wirklich das Ganze zu sehen, die ganze Welt, den ganzen Kosmos, das ganze Universum zu betrachten. Und wenn wir auf Visionssuche gehen, dann knüpfen wir ja an eine Tradition, die wir sozusagen von den nordamerikanischen Ureinwohnern gelernt haben, vielleicht auch zurückgelernt haben, denn das gab es immer, dass Menschen da in die Natur gehen, um sich zu orientieren, eben um an solchen Übergängen zu klären, wer bin ich eigentlich jetzt, woran kann ich mich orientieren, wie passe ich hier rein in diese Welt, in diesen Kosmos. Und das ist es, was wir tun, wenn wir Visionssuche machen und da gibt es dann einen bestimmten Rahmen, den wir setzen. Im Kern sind das 4 Tage in der Natur, fastend, ohne Dach über dem Kopf. Und das ist so das durchgängige Motiv. Man versucht mal alles wegzulassen, eben alle Schutzhäute wegzulassen, soweit das geht, sodass ich überlebe. Darum geht es natürlich nicht, es ist kein Survival-Training, sondern dass ich einfach in eine Auszeit gehe und schaue, was bleibt dann eigentlich noch, wenn ich keine Pläne mehr habe, wenn ich keine Ideen mehr habe, wenn ich keine Konzepte mehr habe, wenn ich das alles hinter mir lasse, was bleibt dann, was trägt mich dann? Und dann komme ich wieder zurück. Es ist ein bisschen wie eine Raupe, die in den Kokon geht. Und was dann passiert, weiß die Raupe wahrscheinlich auch nicht. Da lässt sie sich überraschen.
Sie haben das selber erlebt. Erstmal am eigenen Leib, waren Nächte draußen, haben gefastet. Wie erlebt man denn einen Sonnenaufgang, wenn man die ganze Nacht alleine draußen war?
Ja, also für mich war das schon herausfordernd und das gehört auch zu diesen Ritualen dazu, zu diesen Techniken, an die Grenze zu gehen. Ich bin kein großer Freund der Dunkelheit gewesen früher. Ich hatte wirklich Angst in der Dunkelheit. Meine Frau kann das bestätigen, ich habe nicht immer den Müll rausgebracht, wenn es dunkel war. Und für mich bedeutete rauszugehen und diese Quest zu machen, diese Visionssuche und 4 Tage und 4 Nächte im Wald zu verbringen, wirklich mich auch an diese Grenze zu bringen. Ich hatte schlicht und ergreifend Angst. Und meine wichtigste Erkenntnis ganz praktisch war, dass diese Dunkelheit nicht einfach nur dunkel ist. Dass die Nacht nicht einfach nur so ein dunkles Etwas ist, sondern dass es wahnsinnig viele Abstufungen von Dunkelheit und Nacht gibt. Dass es ganz lange dunkel wird und ich habe das vorher nie beobachtet, weil ich ja immer drin bin und das Licht anmache. Dass es nachts gar nicht wirklich richtig stockefinster wird, sondern und wenn nur die Sterne da sind, ist immer noch ein bisschen Licht da. Und wenn dann so die tiefste Dunkelheit ist, dann irgendwann kommt der Punkt, da bricht die Nacht und da bricht eben der Morgen an. So, und alleine diesen Moment zu erleben, war für mich was völlig Neues. Habe ich noch nie in meinem Leben vorher erlebt, weil ich einfach nicht hingegangen bin. Ich war einfach nicht draußen. Und das ist natürlich etwas, was mir deutlich gemacht hat, wenn ich vor etwas Angst habe, auch vor Prozessen, Konflikten, Situationen, Ereignissen, die mir Angst machen, die irgendwie dunkel erscheinen, ich kenne mich da nicht aus, dann weiß ich, es lohnt sich ein genauerer Blick darauf und dann passiert das, was ich meine, dann öffnet sich etwas, der Blick wird weiter und tiefer und das ist das, was ich da in der Nacht gelernt habe. Ja, und dann ist natürlich so ein Sonnenaufgang was Großartiges und es ist natürlich etwas, ja, auch Ermutigendes zu wissen, die Sonne geht wieder auf. Oder zumindest zu glauben, dass es wieder einen Morgen gibt. Denn genau wissen tun wir das ja nicht, bis er da ist.
Es ist ja ein Erlebnis, das viele Gläubige gerade am Ostermorgen in einem ein bisschen geschützteren Rahmen vielleicht teilen, dass man eben am Ostersonntag sehr früh in die Kirche geht, noch wenn es dunkel ist. Und dann auf den ersten Sonnenstrahl wartet. Also die Symbolik von Licht und Auferstehung verschmilzt da quasi.
Ja, und daran sieht man ja eigentlich, dass das, was wir da feiern, etwas ganz Grundlegendes ist. Das hat was mit der Natur zu tun. Das ist was ganz Praktisches und Konkretes. Das ist eigentlich das, was wir jeden Tag erleben, feiern wir da in besonderer Weise und ja, erklären uns damit auch die Welt. So, diese Feste haben uns auch die Welt erklärt. So ist das Leben und darauf kannst du hoffen und das trägt. Und wenn dann in der Osternacht das Feuer entzündet wird und die Osterkerze wird am Feuer entzündet, an dem Feuer, das jetzt brennt und dann wird sie in Wasser getaucht und das Wasser wird damit geweiht. So, Feuer und Wasser sind uralte Symbole. In indigenen Vorstellungen gibt es eben dieses Feuer-Wasser-Wissen, aus diesen Elementen entsteht die Welt. Also das, was da passiert, ist etwas von kosmischer Tragweite und eben nicht nur auf der großen Ebene, sondern auch auf der kleinen Ebene. Und das ist irgendwie das Spannende, dass wir sozusagen durch die Dinge hindurchschauen. Das, was da im ganz großen Kosmischen passiert, im Makrokosmos, das passiert auch auf der kleinen Ebene, in meinem Mikrokosmos. Ich erlebe das auch. Ich gehe auch durch diese Übergänge, über diese Schwellen. Und das ist meiner Meinung nach das, was die Menschen, die einfachen Menschen, nicht die Theologen oder die Kircheninstitutionellen, was weiß ich, sondern die Menschen da drin gesehen haben. Es ist wie ein Spiegel, in dem ich mich selbst erkennen kann. Und dann taugt das auch, dann ist es eine Spiritualität, die mir zum Leben taugt. Und es geht nicht um eine Dogmatik, etwas, was ich glauben soll oder will oder muss. Dass die Sonne aufgeht, ist ja ein Fakt. Wenn sie aufgeht, ist es eine Erfahrung. Da gibt es nichts zu glauben im Sinne von für wahr halten. Es geht um eine Erfahrung und die Frage, welche Bedeutung hat diese Erfahrung und wer bin ich in dieser Erfahrung?
Die spannende Frage, wie findet man das heraus? Und das versuchen Sie ja auch in Ihrer Lebensschule den Menschen anzubieten, sich auf diesen Weg zu begeben, um herauszufinden, wo ist mein Platz, was ist meine Aufgabe? Das ist ja eine urchristliche Überzeugung, dass jeder einen Platz hat, jeder eine Aufgabe hat. Es ist allerdings gar nicht so leicht, glaube ich, besonders heutzutage in diesen westlichen Gesellschaften so den eigenen Platz, die eigene Aufgabe zu finden.
Ja, vielleicht muss man einen Schritt noch davor gehen. Ich komme zu einem anderen Ergebnis, je nachdem, wie ich auf die Welt schaue. Und wir schauen in unserer westlich aufgeklärten Perspektive A immer als Zuschauer, so als wären wir gar kein Teil von dem Ganzen, als würden diese Prozesse uns nicht betreffen, sondern uns eben dann schlimmstenfalls irgendwie ja, angehen, weil sie uns irgendwie an den Leib wollen. Wir werden krank und dann bedeutet das Katastrophe, Zusammenbruch. Also wir schauen aus so einer Perspektive, die auch das Negative nicht einbezieht, sondern als eine Bedrohung wahrnimmt. Wir betrachten ja auch traditionell seit 250 Jahren in der Aufklärung Thomas Hobbes die Welt als Leviathan, als Monster, als das, was uns fressen will. Und wir müssen uns dagegen wehren. So, und diese Weltbilder haben ja einen Ursprung auch, haben Wurzeln in der christlichen Tradition. Da ist sowas entstanden, was uns entfremdet. Und gleichzeitig gibt es aber eben Spuren, die uns ja nicht entfremden, sondern die uns wieder in Verbindung bringen und die uns ermöglichen, auch das Negative zu integrieren und uns zu orientieren in diesen Prozessen, uns darauf einzulassen. Einzulassen darauf, dass wir wachsen und uns entwickeln. Und das bedeutet eben immer etwas zurückzulassen und nicht nur zu konservieren. Und da liegt vielleicht so der Unterschied. Wir sind sehr konservativ in unserer westlichen Vorstellungswelt. Wir wollen alles konservieren. Deshalb haben ja auch viele einfach ein Problem mit dem Altwerden, weil sie einfach den Status konservieren wollen. Das ist ja total spannend, weil wenn ich in die Natur schaue, alles wird alt. Alles wächst und gedeiht und vergeht. Und aus dem Vergehen wächst wieder etwas Neues. Und naja, wenn man vor diesen Prozessen nur Angst hat, dann kommt man nicht weit, würde ich jetzt mal so salopp sagen. Und eigentlich ist, ich sag mal, die fruchtbare Basis des Christentums ist eigentlich und der jüdisch-christlichen Tradition überhaupt ist, wie in jeder guten spirituellen Tradition, uns eigentlich zu ermutigen und zu befähigen, durch diese Prozesse hindurchzugehen. Also fürchte dich nicht. Und das ist ja auch, was die Auferstehung erzählt. Es endet nicht, es beginnt auch neu. Und wie das geht, das erzählen uns diese Tage, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag.
Das ist ein wichtiges Stichwort, wenn Sie sagen, wie das geht, das erzählen uns diese Tage. Ich glaube, dass vielen Menschen, wenn ihnen die Bedeutung der Feiertage noch bewusst ist, vielleicht diese Tiefe, in der Sie da drauf gucken, nicht ganz klar ist. Die Ostergeschichte ist eine Geschichte, die uns etwas mitteilen möchte, die wir aber nicht wörtlich nehmen sollten, stimmt's?
Ja, das mit dem wörtlichen Nehmen ist ja schon ein Punkt. Ich meine, da müssen wir uns wirklich mal einig werden. Die Frage ist nicht, ob und wie Jesus jetzt da biologisch aus dem Grab gekommen ist. Das ist eine Geschichte erstmal. Und ich glaube die in dem Sinne nicht, dass ich die für wahr halte, sondern dass ich sage, da steckt eine Erfahrung drin. Und die kann ich ja machen, diese Erfahrung. Wenn ich jetzt rausschaue, sehe ich überall, wie aus der Erde, aus etwas scheinbar Totem und Dunklem, neues Leben erwächst. So, ich glaube, um diese Grunderfahrung geht es. Und ich würde sagen, diskutieren wir das doch gar nicht, ob jetzt die Auferstehung wirklich passiert ist oder nicht. Das ist wieder diese Zuschauerperspektive und da kommen wir nicht weiter, weil das hat mit uns nichts zu tun. Wir reden dann darüber. Und das ist schon die Grund, Ausfahrt, an der wir uns, wie ich finde, entscheiden können. Und ich würde sagen, die meisten Leute entscheiden sich, über die Sache zu reden, und das hilft ja nichts. Was bedeutet das? Wir wollen das erklären, wir wollen die Auferstehung erklären. Aber was haben wir denn dann gewonnen, wenn wir es erklärt haben, wenn wir es seziert haben? Es ist so, wie wir den Frosch erklären wollen. Wir sezieren den dann und dann ist er tot. Die Frage ist, was hat es für eine Bedeutung? So, und wenn wir diese Abfahrt nehmen und so auf die Dinge blicken und uns das erlauben, dann können wir fragen, ja, welche Bedeutung haben diese Tage? Was erzählen die uns? Was erzählen uns die Bilder? Was erzählt uns diese Geschichte? Welche Erfahrung steckt dahinter? Wo mache ich die? Wo kann ich die machen?
Genau, das ist die Frage. Welche Erfahrung steckt dahinter? Vor allem, wie finde ich Mittel und Wege, diese Erfahrung selbst zu machen?
Ja, und ich würde sagen, wir machen sie ja ständig. Also ich meine, Karfreitag ist doch immer, ist doch dauernd. Ich brauche ja nur die Nachrichten anmachen, schon ist Karfreitag. Unendliches, unsägliches Leid überall in der Welt. Und jetzt kann ich mein eigenes Leben hernehmen. Und auch wenn ich dann sage, wow, mir geht es eigentlich noch ganz gut. Aber ich habe auch Karfreitagssituationen. Dinge, wo ich einfach keinen Ausweg weiß. Situationen, Ereignisse, die ich nicht verändern kann. Und das können größere Schicksalsschläge sein oder kleinere, also Dinge, die mir geschickt werden. Und dann kriege ich das Paket vom Leben und dann habe ich das und dann muss ich damit was anfangen. So, das ist doch die Grunderfahrung. Egal, wie schwerwiegend es ist, es bringt ja auch gar nichts, das zu vergleichen. Es geht ja um die Erfahrung von Karfreitag, von Ende, von vielleicht Zusammenbruch oder Sackgasse oder wie auch immer man das nennen will. So, und dann springen wir aber sofort zum Ostersonntag. Ja, das will ich gern weghaben. Kann ich bitte eine Auferstehung bekommen? So, und schon da wir schon anfangen für uns zu sagen, warte mal kurz, da ist doch noch ein Kasamstag dazwischen. Wie gehen wir eigentlich um mit diesem Kasamstag? Und das ist, glaube ich, das, was wir wirklich lernen können in der Lebensschule, nicht über den Kasamstag hinwegzugehen, sondern uns auf dieses Innehalten einzulassen, erstmal gar nichts tun, erstmal da bleiben, erstmal sitzen, erstmal still werden, erstmal sich sammeln. So, und da sind wir schon auch vom Vokabular her eben in spirituellen Traditionen. Warum tun wir das denn, meditieren? Wir tun das ja nicht, um uns zu optimieren in irgendeinen Zustand hinein, sondern vielleicht wäre es besser, es zu tun, um Raum zu schaffen, um eben etwas nicht zu tun, um nicht mit den alten Mustern wieder zu reagieren, um nicht so zu reagieren, wie ich immer reagiert habe, nicht aus den alten Schutzhäuten heraus. So, das könnten uns diese Tage lehren. Und was machen wir am Karsamstag? Wir putzen die Kirche. Ja, das ist ein Symptom. Ja, eigentlich müssten alle da sitzen und still sein und einfach nur da sein. Das ist das Schwerste von allem. Und dann schauen, was wächst daraus. Und das ist Ostersonntag.
Sind Erfahrungen, die Sie da beschreiben, die Sie auch selber gemacht haben. Wir hatten eingangs schon darüber gesprochen. Sie waren als junger Mönch auf der Suche und haben, glaube ich, etwas getan, was ganz viele Menschen machen, die versuchen, den eigenen Glauben zu begreifen. Sie haben versucht, es von außen zu analysieren. Sie haben Hebräisch gelernt. Sie haben gedacht, jetzt mit der neuen Sprache erfasse ich's. Und es hat nicht geklappt. Und dann sind Sie auf eine, damals nannte man das noch nicht so, aber Pilgerreise gegangen. Sie haben sich vorgenommen, zu Fuß nach Jerusalem zu laufen und waren irgendwann in der Gegend zwischen Bologna und Assisi, wurden von einem Unwetter nicht überrascht. Es war ein Unwetter, was ewig andauerte. Also eine Regenphase hat sie erwischt und sie wurden dann von, ich glaube, zwei Förstern an einem Kloster mitten im Wald abgesetzt. Und das ist ein Ort für Sie geworden, der hat Ihr ganzes Leben verändert. Was ist da passiert?
Ja, also genau so war es. Ich bin da gelandet und was ich erlebt habe, war das. Ich komme da an in diesem strömenden Regen. Die Förster haben mich da abgesetzt, weil sie halt gesehen haben, ich bin Franziskaner. Dann haben sie mich halt zu meinen Brüdern gebracht sozusagen. Und die haben mir die Tür aufgemacht und dann saß ich da in einer uralten Küche an einem gedeckten Tisch. Ich sehe noch die Tischdecke vor mir, so rot-weiß kariert. Und es gab köstliches Essen und die Brüder waren alle schon älter und haben aus großen Humpen ihr Vin Santo getrunken. Also die haben sich da auch gut gehen lassen. Und dieses Nachhausekommen, das war für mich eigentlich der Kern, die Kernerfahrung dieser Reise, die ich damals gemacht habe mit, keine Ahnung, irgendwas um die 20 rum. So. Und im Rückblick und auch in dem Buch habe ich das natürlich dann verbunden und weiter ausgeschmückt, so nach dem Motto, so wie die Tausend und eine Nacht. Ich habe eigentlich die 16 Jahre, die dann gekommen sind nach dieser Reise und die Entdeckung der Schöpfungsspiritualität und Initiation und Quest und Visionssuche, das habe ich alles damit hinein verwoben in diese Geschichte. Und meine Quest, also diese Auszeit in der Natur, die ist eigentlich genau das, was ich da erlebt habe. Ich bin in dieses Kloster mitten im Wald gekommen und das habe ich in der Quest auch erlebt im übertragenen Sinn. Ich bin quasi in meinem inneren Kloster angekommen, wenn man so will. Das ist, was eine Quest ermöglicht, mich sozusagen nach Hause zu bringen, dahin, wo etwas Tragendes ist. Und in der Wildnis im übertragenen Sinn, also nicht da in den zivilisatorischen Mauern, sondern draußen im Wald, im mythischen Wald. Und das habe ich versucht, mit dieser Geschichte zu erzählen, dieses Ankommen bei mir selbst. Nicht im Sinne einer Art Optimierung, ich habe mich jetzt fertig optimiert, sondern eine Art Entdeckung dessen, was mich wirklich zutiefst trägt. So, ich ringe um Worte, weil es nicht so leicht in Worte zu fassen ist, weil das, worum es geht, ist wirklich eine spirituelle Erfahrung. Und die kann man ja nur machen und dann versuchen, dafür Worte und Bilder und Geschichten zu finden. So, das haben wir Menschen schon immer gemacht, das sind die Geschichten, die wir lesen. Und die Erfahrung selbst ist jenseits der Worte.
Das Spannende an dieser Erfahrung, die Sie auch in Ihrem Buch Wilde Kirche beschreiben, fand ich dieses einfach nur Dasein, weil ich glaube, das fällt den meisten Menschen unendlich schwer, zumal wir immer mehr Hilfsmittel entwickelt haben, die uns daran hindern, nur da zu sein. Also jeder kennt es, man geht durch die Stadt, man sitzt in einem Bus, in einer U-Bahn. Es gibt so gut wie keinen, der nicht auf sein digitales Endgerät schaut. Wir sind noch nicht mal in diesen kleinen Auszeiten wirklich da. Und das fand ich einen irgendwie heilsamen Gedanken, dass man einfach mal nur da ist, nur ist. Und ich würde das fast schon als Kern auch dieses Übergangs bezeichnen, dieser Schwelle, die wir jetzt heute feiern mit dem Ostersonntag, sein.
Ja, das wäre das die Frucht einer wirklich runden Kar-Samstags-Spiritualität. Und die braucht es, um das zu erleben. Es braucht ein Einlassen auf das reine Dasein. Das ist das Schwerste. Wenn wir die Quest anbieten und Menschen kommen, dann bereiten wir uns deshalb 4 Tage auf diese 4 Tage vor. Also braucht wirklich eine Vorbereitung, sonst sitzen wir da und grübeln oder schreiben in unser Tagebuch oder tun 1000 Dinge. Aber einfach nur da zu sein und das zu nehmen, was kommt, das ist das Schwerste.
Man kann diese Erfahrungen machen, man kann in die Tiefe gehen, aber man sollte nicht mit irgendeinem Resultat rechnen. Und ich glaube, das ist besonders schwer für viele Menschen heutzutage, weil wir ja unglaublich zielorientiert und resultatorientiert sind in unserer Gesellschaft. Man macht immer etwas, um etwas anderes zu erreichen, ne, einen Status zu erreichen und so weiter und so fort.
Deshalb wäre es vielleicht schon einfach genug und ein erster Schritt, sich zwischen Karfreitag und Ostersonntag vom Karsamstag inspirieren zu lassen und es nicht zu vergessen, auch wenn man gerne Ostern feiert und ja weiter möchte, und es nicht zu vergessen, dass es eben diesen Karsamstag gibt, diese Stille, dieses Nichtstun, dieses Loslassen, eine Spiritualität des Loslassens, so den Wunsch nach Sicherheit loslassen, sich einlassen auf die Bereiche, wo ich nicht sicher bin, den Wunsch nach Bestätigung loslassen, nach Kontrolle loslassen. So, und dann praktisch. Was kann das heißen? In Gesprächen, in Begegnungen, ich fühle mich nicht sicher. So, Freundin, Freund hat eine Diagnose, Krebs, und jetzt weiß ich nicht, was soll ich sagen? Kasamstag-Spiritualität würde heißen, ich sage, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos und das sage ich. Oder Bestätigung. Ich kriege keine Bestätigung. Ich fühle mich so alleine, weil keiner sieht mich so, wie ich bin. Keiner möchte das sehen, was mir wichtig ist. So, Kasamstag-Spiritualität ist, das an der Stelle zu beenden. Ich suche nicht weiter nach Bestätigung. Ich warte jetzt nicht, bis jemand kommt und mich bestätigt. Ich gehe da mal weiter. Ich gehe über die Grenze und schaue mich da ein bisschen um. Was passiert eigentlich, wenn ich das aufgebe, wenn ich das loslasse? An dieser Stelle nur. Keine Bestätigung. Kontrolle sowieso. Mein Gott, wie viele Dinge können wir nicht kontrollieren? Das fängt ja schon bei den eigenen Kindern an. So, das ist, Eltern wissen, das ist ein großer Lernprozess, die Kontrolle abzugeben, bis sie dann irgendwann groß sind und das Nest verlassen und man sitzt da und denkt, oh Gott, werden sie klarkommen? Ja, ich habe nicht mehr die Kontrolle, ich muss das loslassen. Und was habe ich dann? Was trägt mich dann? Das ist Kasamstag-Spiritualität. Und dann geht es eigentlich nur darum, nicht darauf zu warten, bis es soweit ist, bis das kommt, bis mich das herausfordert, sondern eben jetzt schon anzufangen. Dafür sind die Feste da, uns zu erinnern, uns schon mal einen Vorgeschmack zu geben. Und dann findet jeder und jede den eigenen Weg. Und ob das jetzt eine Quest ist oder eine andere Form, entscheidend ist, dass wir das üben zusammen, dass wir uns auf diese Qualität einlassen, Erfahrungen austauschen und immer wieder versuchen, das zu berühren und zu ertasten, weil dann entsteht eine Sicherheit und ein Bewusstsein dafür, was mich trägt, wenn mich nichts mehr trägt. Und dann können wir weitergehen. Und dann kommt der große Tag, an dem wir wirklich herausgefordert sind, bis hin zur allerletzten Schwelle. Die kommt sowieso, wenn wir sterben. Da wissen wir gar nicht mehr, gibt es keine Kontrolle mehr. Dann sind wir aber ein bisschen vorbereitet und haben schon mal einen Vorgeschmack und dann gehen wir da durch. So sehe ich das.
Soweit diese Osterfolge von Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen. Sie hörten den Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Darin ein Gespräch mit dem Theologen, Gründer und Leiter der franziskanischen Lebensschule Barfuß und Wild, Jan Frerichs. Mehr Infos zu Barfuß und Wild gibt's online und online finden Sie auch weitere Ausgaben unseres Podcasts unter ndr.de/info oder bei ARD Sounds. Frohe Ostern wünscht Martina Kothe.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.